NDR Kultur. Am Morgen vorgelesen.
Heute und morgen hören Sie vier Erzählungen der südsudanesischen Autorin Stella Gaetano aus dem Band Endlose Tage am Point Zero in der Übersetzung aus dem Arabischen von Günter Ort. Stella Gaetano wurde 1979 als Kind südsudanesischer Eltern in Khartoum, Sudan, geboren. Sie studierte Pharmazie und arabische Literatur. Durch die Erklärung der Unabhängigkeit Südsudans 2011, die zur Spaltung des Landes führte, verlor sie ihre sudanesische Staatsangehörigkeit und zog nach Juba, die Hauptstadt des Südsudans, wo sie als Apothekerin arbeitete und gleichzeitig weiter schrieb. 2015 musste sie wegen ihrer kritischen Haltung gegenüber der Politik der südsudanesischen Regierung nach Khartoum zurückkehren. Als sie sich gegenüber der dortigen Regierung für die Menschenrechte in Darfur einsetzte, wurden sie und ihre Kinder bedroht und schikaniert. 2022 erhielt sie ein Stipendium des Penn International Writers in Exile Programms und lebt seitdem in Deutschland. Sie schreibt auf Arabisch. Aus ihrem Band Endlose Tage am Point Zero liest Xenia Tilling die Erzählungen Mama, ich habe Angst und Abreise nach Kosti.
Mama, ich habe Angst. Sie freute sich wie ein Kind. Und diese Freude war von keinerlei schlechten Gedanken getrübt, als sie die finanzielle Entschädigung für ihren im Krieg getöteten Mann entgegennahm. Mit einem strahlenden Lächeln ließ sie sich am Bankschalter den Gegenwert für die Dienste ihres Gatten im Kampf auszahlen und stellte sich bereits das Glück ihrer Kinder vor, wenn sie ihnen ein paar bescheidene Wünsche erfüllen würde. Ihr Kopf und ihr Herz lieferten sich ein Wettrennen mit ihren Beinen, während sie überlegte, wofür sie das dringend benötigte Geld ausgeben würde. Als erstes würde sie das Schulgeld entrichten und dann für einen ganzen Monat Mehl, Öl, Zucker, Seife, Trockenfleisch und Holzkohle kaufen. Einen Teil des Geldes würde sie so investieren, dass sie ein festes Einkommen hätte und die Kinder und sie niemanden mehr anbetteln müssten. Obwohl sie sich beim Empfang des Geldbündels nach allen Seiten umsah, bemerkte sie nicht, dass sie beobachtet wurde. Im Gedränge versteckt hing ein Dieb raffgierigen Gedanken nach und war wild entschlossen, ihr Geld an sich zu bringen. Sie war Ende 30 und trug als Ausdruck der Trauer um ihren Mann, der eines Tages ohne Abschied fortgegangen und nicht wiedergekommen war, ein schwarzes Kleid. Jetzt musste sie ihre kleinen Kinder allein vor Hunger, Krieg und Vertreibung schützen. Unsicheren Schrittes lief sie durch die Straßen. Die Stadt war gefährlich. Überall gab es Diebe, die auch vor Totschlag nicht zurückschreckten. Von solchen Verbrechen hörte man immer wieder, und sie hatte so etwas auch schon mit eigenen Augen gesehen. Nach mehreren Einkäufen bestieg sie den Bus nach Hause. Der Dieb folgte ihr und ließ sie nicht aus den Augen. Die Fahrt in dem überfüllten Fahrzeug durch Juba war lang. Alle anderen Fahrgäste waren extrem reizbar und konnten wegen einer Lappalie aus der Haut fahren, während sie heute dazu aufgelegt war, sich mit allen nett zu unterhalten, ihnen gut zuzureden und Hoffnung zu verbreiten. Schließlich stieg sie aus und machte sich beschwingt auf den Nachhauseweg. Der Dieb schlich ihr nach, einen Hügel hinauf und dann in eine Gasse, die die Regenfluten gerissen hatten. Leichten Schrittes und guten Mutes eilte sie ihren Kleinen entgegen. Sie hatte nicht vergessen, jedem von ihnen etwas Süßes, Obst, Brot und etwas zum Anziehen zu kaufen. Für sich selbst war ihr ein farbenfrohes Kleid aufgefallen. Es würde ihre weiblichen Reize betonen, die unter der schwarzen Trauerkleidung versteckt waren. Kurz war sie versucht gewesen, das Kleid zu kaufen. Doch dann musste sie an ihren Mann denken. Das versetzte ihr einen Stich. Und sie legte das Kleid zurück. Gleich würde sie zu Hause sein, ohne zu ahnen, wer sich an ihre Fersen geheftet hatte. Der Dieb war ihr auf allen Wegen gefolgt. Ob sie schmal oder breit waren, ob sie bergab führten oder bergauf, wie Wellen im Spiel von Ebbe und Flut. In einigem Abstand folgte er ihr wie ein Schicksal, das jemandem auflauert, der an nichts Böses denkt und nicht weiß, welches Unheil ihm bevorsteht. Versteckt hinter einem dichten Baum beobachtete er bösartig lächelnd, wie sie durch eine krumm in den Angeln hängende Tür ihr Zuhause betrat. Die einräumige Rundhütte war klein und windschief, nicht viel anders als andere Soldatenbehausungen. Davor bildeten dichte Sträucher eine niedrige Hecke, aber keine richtige Abgrenzung, sodass vor dem Eingangsbereich Straßenhunde miteinander kämpften oder eilige Fußgänger ihn nachts als Abkürzung nutzten. Die Kleinen standen in Festtagsstimmung um sie herum und rissen ihr die Leckereien aus der Hand. Ihr Lachen schallte in die Nachbarhäuser, deren Bewohner mit ihrer Arbeit und ihren Sorgen beschäftigt waren. Nichts war hier von Dauer. Traurigkeit war schnell vergessen, sobald es einen Grund zum Feiern gab, wobei alle zugleich schon mit neuen Tiefschlägen rechneten. Auf jede Freude würde unweigerlich eine Katastrophe folgen. Und genau dafür würde der Dieb schon in wenigen Stunden sorgen. Er grinste breit. Sein Plan war perfekt. Er kannte den Weg und wusste, wann er wiederkommen musste. Die Frau ging in die Ecke mit dem Bett, zog eine Metallkiste darunter hervor und legte das Geld hinein. Die Kinder folgten ihr wie Schmetterlinge. Angesichts ihrer Freude schwor sie sich, dass sie nie wieder leiden sollten. Die Nacht senkte sich herab. Vor allem, wenn kein Mond schien, war es so finster und still, dass man Angst bekam und die Sorgen noch schwerer drückten. Nur Schüsse zerrissen von Zeit zu Zeit die Stille, wenn vielleicht ein Einbrecher Bewohner verjagte oder umgekehrt. Dann brach Hundegekläff los, trist und hoffnungslos wie Wolfsgeheul, als spukten rachsüchtige Geister durch die Gegend. Sobald die Kleinen im Bett lagen und schliefen, breitete sie die Moskitonetze gegen Stechmücken, Ungeziefer und hungrige Ratten aus. Nachts war es hier lebensgefährlich, daher ging man nicht einmal zum Toilettengang nach draußen. Räuber nahmen jede Bewegung von Bewohnern als Bedrohung wahr und schlugen im Zweifelsfall schnell zu. Jeder hatte Angst vor jedem. Nachdem sie den einzigen Stuhl, den sie besaß, sowie ihren Nachttopf, einen alten Farbeimer, hereingeholt hatte, vergewisserte sie sich mehrfach, dass sie die Tür gut verschlossen hatte. Bisher hatte sie sich nie besorgt schlafen gelegt, denn außer ihren Kindern hatte sie nichts, um das sie Angst haben musste. Als arme Witwe hatte sie nie das Gefühl gehabt, von irgendwem besonders beäugt zu werden. Heute aber hütete sie so etwas wie ein kleines Vermögen. Furchtsamen Herzens schlüpfte sie zu ihren Kindern in das große Bett. Als sie die Handlampe löschte, versank der Raum in Finsternis und all ihre Sinne waren hellwach. Sie horchte auf jedes Geräusch, das von Gefahr künden konnte, und öffnete die Augen weit, so als könnte sie damit die Dunkelheit aufsaugen. Ein Glühwürmchen flog wie ein verirrter Stern durch den schwarzen Raum, landete hier und da, ohne einen Weg ins Freie zu finden. Es war die einzige Lichtquelle über ihr. Nur das Brummen von Stromgeneratoren und Geschrei von Betrunkenen, Kindern oder Frauen, die geschlagen wurden, durchbrachen die Stille und drangen ihr scharf ins Ohr. Der Schlaf mied sie, bis nach Mitternacht endlich Ruhe einkehrte. Alles träumte von Frieden und Sicherheit, aber nun schlug die Stunde der Diebe und Räuber. Schon hörte sie schwere Schritte um ihr Häuschen und bekam Herzklopfen. »Das sind bestimmt nur Passanten«, versuchte sie sich zu beruhigen. Da klopfte es bereits leise an der Tür. Sie wand sich zitternd an den Kindern vorbei aus dem Bett und legte ein Ohr an die Tür. Leute flüsterten miteinander. Sie klopften erneut, diesmal entschlossener und ungeduldig. Die Kinder schreckten hoch, sie nahm sie in den Arm und bedeutete ihnen zischend, keinen Ton von sich zu geben. Nun folgte ein Hämmern, das die Tür fast aus den Angeln riss. »Öffne die Tür, sonst schießen wir durch«, rief jemand. Panisch und mit erstickter Stimme fragte sie, »Was wollt ihr?«
»Mach auf, dann wirst du's sehen.«
»Nein«, rief sie. Prompt fiel ein Schuss hinter der Tür. Sie schrie, die Kinder kreischten in höchster Aufregung, sie rief laut um Hilfe, aber keiner der Nachbarn kam, um ihr beizustehen. Wenn in der Nähe Schüsse fielen, ging erst recht niemand mehr aus dem Haus. Nächtliche Diebe zögerten nicht, ganze Wohnviertel niederzumetzeln, wenn sich jemand ihrem schändlichen Tun in den Weg stellte. Sie wies ihre Kinder an, sich auf den Boden zu legen, um sich vor Schüssen zu schützen und keinen Laut von sich zu geben. Dann tastete sie sich zurück zur Tür, schloss auf, trat hinaus und stellte sich mit zitternden Armen den Eindringlingen entgegen. Sofort wurde eine starke Taschenlampe auf ihr Gesicht gerichtet, sodass sie geblendet war. Als sie eine Gewehrmündung an den Bauch gedrückt bekam, brach ihr der Schweiß aus. Waffen hatte sie nichts entgegenzusetzen, als den Instinkt, ihre Kinder bis zum letzten Atemzug zu verteidigen. Es waren Schritte zu hören. Einer packte sie am Kleid und befahl ihr, das versteckte Geld freiwillig herauszugeben, sonst würden sie es sich holen und die Kinder töten. »Ich gebe euch das Geld, aber jagt meinen Kindern keine Angst ein«, flehte sie. Spöttisch gab einer zurück. »Das wollen wir auch gar nicht. Wir töten sie nur, falls du das Geld nicht herausrückst.« Er stieß sie gegen die Tür, die unter dem Stoß aufschwang, leuchtete in der Hütte herum und ließ den Lichtkegel auf den ängstlich aneinander geklammerten Kindern ruhen. Als er das Gewehr auf sie richtete, trat die Mutter dazwischen und deutete unters Bett. »Da liegt das Geld«, sagte sie und kniete sich hin, um die Kiste hervorzuziehen. Furchtbare Wut überfiel sie, wenn sie doch nur eine Waffe besäße. Damit hätte sie diese Bande sofort erledigt. Mehrere rissen ihr die Kiste aus der Hand, einer öffnete sie mit grober Hand und raffte das Geld an sich. Ihr war, als würde man ihren Mann ein zweites Mal töten. Man raubte ihren Kindern die Zukunft und sie konnte nichts dagegen tun. Die Räuber zogen ab, ohne sich um ihre Tränen zu scheren. Sie stand in der Dunkelheit und verfluchte ihre Wehrlosigkeit. Sie weinte so bitter wie damals, als sie vom Tod ihres Mannes erfahren hatte. Die Kinder klammerten sich erschrocken an ihre Mutter, die nicht mehr wusste, wie sie ihre Kleinen beschützen konnte. Sie umarmte die zitternden Leiber, konnte ihnen aber die Furcht nicht nehmen. Auch sie selbst zitterte, nun jedoch nicht mehr vor Angst, sondern in einem Zorn, der bis zur Mordlust ging. Die Kleinste sagte, »Mama, ich habe solche Angst.« Sie nahm sie in den Arm und setzte sie wortlos auf dem Bett ab. Bei Tagesanbruch kamen die Nachbarn, um zu sehen, was passiert war, oder auch nur, um zu sehen, wer tot und wer noch am Leben war. Nun hatten sie eine weitere Geschichte zu erzählen, die sie daran erinnerte, dass Gewalt zu ihrem elenden Leben gehörte. Murmelnd brachten sie ihr Mitgefühl zum Ausdruck und beschuldigten diese und jene, für das Unglück verantwortlich zu sein. Sie aber hörte ihren Nachbarn nicht zu, sondern konnte jetzt nur noch an eines denken. Sie würde alles tun, um wieder an Geld zu kommen und wenn sie dafür ihren Körper zu Markte tragen musste. Aber jetzt würde sie es nicht mehr fürs Schulgeld oder Lebensmittelvorräte ausgeben, sondern für ein Gewehr. Ein Gewehr, mit dem sie in dieser finsteren Stadt des Unrechts sich und ihre Familie würde verteidigen können. Abreise nach Kosti. Unsicherheit, Schmerz und Furcht lasten auf Theresas Herz, ist sie doch plötzlich Bürgerin eines anderen Staates. Sie fühlt sich zunehmend verunsichert. Um sie herum herrscht eine Spannung aus Kummer, Wut und Euphorie. Aus einem Land wurden zwei. Und schon wird gefordert, denen, die zum anderen gehören, den Schutz zu entziehen und ihnen keine Medikamente mehr zu verkaufen. Auf der Straße werden sie belästigt. Die einen wollen, dass sie verschwinden, andere bitten sie zu bleiben. Ein Wechselbad der Gefühle bricht von allen Seiten über sie herein. Aber der Entschluss der Familie, aus Khartoum in den Süden zurückzukehren, steht fest. Unruhe erfasst ihren ganzen Körper wie ein Gift, so sehr, dass das ungeborene Kind in ihrem Bauch strampelt und wahre Eselstritte ausführt. Der Embryo rollt von einer Seite zur anderen und stößt Theresa ein Füßchen von oben ins Bein wie ein Speer, sodass sie vor Schmerz kaum noch laufen kann. Das Haus haben sie billig verkauft und von dem Erlös Möbel angeschafft, dazu einen Generator und Reisetaschen, Säcke und Kisten, um alles zu verstauen. Theresa hat die Matratzen neu bezogen, beim Schmied kaputte Betten und Tischchen reparieren lassen und lässt sich von den Nachbarinnen beim Sortieren von Kochgefäßen und Kleidung helfen. Nach wenigen Tagen ist ihr gesamter Besitz in weiße Säcke verpackt. Ein Lastwagen hupt traurig vor dem Haus, es ist das Zeichen zum Abschied. Theresas Herz schlägt heftig und ihre Füße werden bleiern. Die Nachbarinnen stoßen Klagelaute aus, sie seufzt unhörbar, während sie ihren Kindern beim Zusammenpacken hilft. Jungen aus der Nachbarschaft tragen die Sachen Sack für Sack hinaus, als würden sie Leichname zur letzten Ruhe betten. Ihr Herz brennt. Mit stillem Weinen nimmt sie Abschied von ihren Nachbarinnen und lässt sie mit dem leeren Haus zurück, das sie schon nicht mehr als ihres ansieht. All ihre Kinder hat sie hier geboren. Hier haben sie ihre ersten wankenden Schritte getan und ihre ersten Worte gesprochen. Sie weiß sogar noch genau, wo sie die Nabelschnur jedes einzelnen der Kleinen vergraben hat und wo ihre herausgefallenen Milchzähne. So viel Freude haben sie in diesem Haus erlebt und so manch traurigen Moment. Es hat sie in Zeiten von Not und Hunger beschützt und ihre Familiengeheimnisse bewahrt. Ein freundliches Haus, äußerlich wie unzählige andere. Zwei Zimmer, zwei sich gegenüberliegende Balkone sowie eine Küche mit überdachtem Innenhof, in dessen einer Ecke in einer Halterung zwei große Tonkrüge hingen. Darunter jeweils eine Schüssel zum Auffangen des frischen Tropfwassers, von dem Hühner, Katzen und herbeigeflogene Vögelchen tranken. Wie oft hatte man hier bei einem sudanesischen Café zu einem Schwatz zusammengesessen oder hatte für eine Spargemeinschaft zusammengelegt. Der Boden war mit rotem Sand bestreut, ringsherum hübsch blühende Setzlinge, ein Kaktus, eine Bougainvillea an der Tür, die wie ein junges Mädchen alle Blicke auf sich zog, eine Blätterhecke aus rankenden violetten Wicken. Basilikum stand neben den Betten, um nachts die Mücken fernzuhalten und an Spätnachmittagen Duft zu verbreiten. Ein kleiner Busch mit üppig sprießenden roten und weißen Blüten dominierte in einem pyramidenförmigen Hochbeet die Mitte. Nahe der Tür befand sich ein mit Marmorresten gefliestes Bad samt Bodentoilette, darüber ein Taubenturm und in der Ecke ein Hühnerstall. Selbst die Hühner und die kleinen Tauben wurden mit dem übrigen Gepäck verladen. Theresa kennt ihr Haus bis in den letzten Winkel, denn sie hat es liebevoll und geduldig selbst eingerichtet und ihm dabei Lieder gesungen, wie einem Kind. All das lässt sie nun hinter sich und weiß nicht, ob die Wunde je verheilen wird. Ein Riss geht durch sie und ihre Kinder, die von Freunden, Straßen und Schule Abschied nehmen müssen. Als der Lastwagen losfährt und die Nachbarinnen ein letztes Mal winken, spürt Theresa Monate zu früh Wehen. Nur die Katze haben sie den künftigen Bewohnern zurückgelassen. Das Tier erkennt den Ort nicht mehr und läuft miauend und orientierungslos im Kreis, während der neue Hausherr bereits mit Schlüsseln und Schlössern rasselt, als schlüge eine neue Stunde. Es geht nach Kosti zum Binnenhafen am Weißen Nil. Von dort sollen sie per Schiff oder Fähre nach Süden weiterreisen. Theresa und ihre Familie sind nicht die einzigen. Aus allen Richtungen kommen Lastwagen mit Südsudanesen in Kosti an. In den Straßen stehen die Zeichen auf Abschied. Auf allen Plätzen warten Menschen auf die Weiterreise. Schon werden erste Zelte und Sonnensegel aufgebaut. Familienväter, die ihre Arbeit aufgegeben haben, Mütter, die orientierungslos durch die Stadt laufen und Kinder, die aus Schulen geholt worden sind, bilden ein Flüchtlingslager. Der Süden ist ihnen Hoffnung und Sehnsuchtsort. Zugleich verheißt er Unbekanntes. Die Straßen füllen sich mit endlosen Massen von Menschen, deren aufgetürmte Habseligkeiten aus der Ferne wie Müllhaufen wirken. Die International Organization for Migration registriert die Neuankömmlinge und weist ihnen einen Platz zu, wo sie einen Schutz vor Regen und Sonne bauen sollen. Überall stapelt sich in Stoff gewickelte Habe und schmilzt in der Hitze. Auf Plastiktüten prangt in blauen lateinischen Lettern die Abkürzung der Hilfsorganisation. Jede Familie bekam Küchengefäße, Matratzen, Decken und Moskitonetze, dazu etwas Mehl, Öl und rote Linsen. Erstaunlich, wie viele Weiße hier arbeiten. Das Herz drängt nach Süden, das Heimweh drückt aufs Gemüt, allen geht es hier gleich. Alle spüren dieselbe Angst, alle warten ab, sie hoffen, sie klagen und schimpfen. Selbstgebrannter Schnaps wird verkauft, es wird getrunken, krakeelt und gehurt. Kinder testen ihre Grenzen, verschwinden für ein, zwei Tage, ein, zwei Monate, schon ist ein Jahr vergangen und alle stecken sie in Kosti fest. Das Land ist geteilt, das Verlorensein frisst sie auf, sie kommen nicht vor und nicht zurück. Im Zelt bringt Theresa ein Mädchen zur Welt und nennt es Rahil für Abschied. Rahil wächst heran. Sie zahnt und schreit, das schlechte Essen, der Durchfall, aber Rahil kommt durch. Rahil lacht. Theresa hat schreckliche Angst um ihre Kinder. 1,5 Jahre sind sie nun schon ohne Schule. Der älteste Sohn ist in die Höhe geschossen und stößt mit dem Kopf an die Zeltstange. Nachts kommt er betrunken zurück und legt sich auf den Boden. Theresa schlägt ihn mit dem Kochlöffel, aber in seinem Zustand fühlt er nichts. Die mittlere Tochter ist krank geworden und stirbt mit gelben Augen und grünen Hand- und Fußflächen. Theresa trägt schwarz und schneidet sich zum Zeichen der Trauer die Haare ab. Dann rasiert sie ihrem Mann und ihren Kindern die Köpfe. Die liebe nette Mimi ist tot. Das ganze Camp ist in Trauer. Theresa hat bei all diesem Chaos und den unbekannten tödlichen Krankheiten Angst um ihre Familie. Sie befürchtet, sie könnten von Schlangen und Skorpionen gebissen werden. Sie hat Angst vor dem schlammigen Wasser voller Algen und Bakterien, das alle genüsslich trinken. Sie macht sich Sorgen wegen der improvisierten, schmutzigen und fast offenen Toiletten, die nach dem Urin von Betrunkenen stinken. Sie hat Sehnsucht nach ihrem Haus mit dem überdachten Garten, nach ihren netten Nachbarinnen, dem sandigen Hof und ihrem sauberen Bad. Das Handy klingelt. Die früheren Nachbarinnen fragen: Wie geht es dir und den Kindern? Ach gut, sagt sie und muss eine Träne hinunterschlucken. Die Nachbarinnen kommen sie überraschend besuchen. Theresa weint vor Freude, die Nachbarinnen auch. Rahil springt von Stein zu Stein. Die Besucherinnen haben Essen mitgebracht. Getrocknete Okraschoten, Mehl, Zucker, Tee, Kaffee, Trockenfleisch, Dauerbrot. Der Besuch lindert ihr Leid etwas und gibt ihnen neue Kraft, tröstet sie darüber hinweg, dass sie so vieles haben verkaufen müssen. Doch von Tag zu Tag werden die Bewohner des Camps dünner, verfallen in Überdruss und Trostlosigkeit und wollen der Realität entfliehen. Rahil krabbelt auf der schwarzen, lehmigen Erde von Kosti herum. Der Vater läuft von einem Büro zum nächsten und fragt, wann sie dran seien. Er hält jedoch stets zur Antwort, vor ihnen stünden noch Tausende auf der Warteliste für die Abreise. Rahil zieht sich an Stuhlbeinen und den Stützen von Sonnensegeln hoch und versucht aufrecht zu stehen wie die Erwachsenen. Alle warten. Schon bricht ein Krieg zwischen Nord und Süd aus und alles kommt zum Erliegen. Es werde gar nicht mehr gefahren, heißt es. Die Grenze sei geschlossen, die Ölpipelines lieferten nicht mehr, man streite über die Grenzregion Abyei und über Durchleitungsgebühren. Es ist Krieg. Der Dollar steigt, die Preise schießen in die Höhe und die mit Menschen und Gütern randvoll beladenen Schiffe und Fähren liegen ratlos im lethargischen Weißen Nil. Keiner kann mehr ablegen, die Grenze ist eine Festung aus Soldaten und Gewehren. Alle warten. Die Vorräte sind aufgebraucht, das Geld ist ausgegeben und die Kinder haben Hunger. Um essen zu können, verkaufen die Menschen jetzt ihre Habe. Theresa stimmt widerwillig zu, dass ihr Mann den Schrank versetzt und so essen sie ihren Schrank auf. Als er ihren einzigen guten Tisch zu Geld machen will, streitet sie mit ihm, gibt am Ende aber nach. So essen sie auch den Tisch. Sie überredet ihn nun, auch den Generator herzugeben, denn die Kinder brauchen zu essen. Die Grenze ist eine Festung. Niemand kann hinüber oder herüber. Die Rückkehrer müssen in der Glut von Kosti ausharren. Sie verkaufen Töpfe, Kleider und Abschiedsgeschenke von Freunden und Nachbarn. Die Grenze ist dicht, die Flughäfen auch. Die Sonne verbrennt ihnen die Köpfe, der Regen verdirbt ihnen die Möbel. Stoff schimmelt, Holz vergammelt, die Feuchtigkeit schmerzt in Gelenken, Rost frisst sich in das Eisen von Betten, Herden, Kühlschränken und Wasserluftkühlern. Der Hunger frisst die Ersparnisse vieler Jahre auf. Grundlegende Rechte werden aufgegeben wie alte Möbel. Alle warten und warten und hoffen auf die erlösende Nachricht. Der Ausrufer läuft durchs Lager und schreit auf Juba-Arabisch: »Kabra, Kabra, Achtung, Achtung!« Er verkündet eine Abreise oder die Verteilung von Lebensmitteln. Wahrscheinlich ist beides gelogen. Rahil macht ihre ersten Schritte und läuft von einem Sonnendach zum nächsten. Dann ist sie verschwunden. Ihre Mutter läuft klagend und jammernd durchs Lager, bis ein Verwandter das Mädchen zurückbringt. Theresa umarmt Rahil und schlägt sie auf den kleinen Po, küsst sie, zwickt sie in die Wange, schimpft mit ihr, gibt ihr die Brust und blickt ihr in die unschuldigen Augen. Rahil nuckelt, versinkt in Theresas halb wütenden, halb ängstlichen Augen und lächelt beim Saugen an der schwarzen Brustwarze, ohne abzusetzen. Sie saugt sich den Mund voll Milch. Theresas Gemüt hält sich auf. Rahil macht einen tiefen Atemzug und schläft ein. Unterdessen tratscht das ganze Lager über die entlaufene Tochter einer säumigen Mutter, die, wer weiß, vielleicht sogar getrunken hat. Die Geschichte macht endlos die Runde, bis jemand sie Theresa selbst erzählt und sich abfällig über eine derart unachtsame Mutter äußert. Theresa stimmt in die Klage ein, als wäre es ihr nicht selbst passiert. Rahil sagt jetzt Mama und Papa. Sie lacht und gluckst und schnappt nach Luft. Endlich kommt die frohe Nachricht. Die Weiterreise soll per Flugzeug erfolgen. Theresa und alle Frauen im Camp jubilieren. Schon bald folgt jedoch die ernüchternde Anweisung, dass die Familien nicht zusammenreisen können. Jeweils eine Person muss zurückbleiben, um das Gepäck zu Lande oder zu Wasser hinterher zu transportieren, an die Grenze nach Renk oder nach Malakal weiter südlich. Es ist am Vater, zurückzubleiben. Da sitzt er nun inmitten von zerlegten Betten, Zinkplatten für das Dach des neuen Heimes im Süden, vergammeltem Holz und sorgsam gefalteten Matten und Kleidern. Wenn es gerade nicht regnet, brennt die Sonne auf Sessel, den kaputten, verrosteten Ventilator, den Brotkorb, hübsch verzierte Abfalleimer, eine Gasflasche, einen Haken zum Fleischtrocknen, auf Bücher, Schuhe, vergilbte Zeitungen, auf den Kopf gestellte Wasserkrüge, den Hühnerkäfig, Mimis Grab und Rahils Puppen und Spielsachen. Die Familie verlässt das Lager mit all seinem Lärm, seinem Labyrinth aus Gassen, seinen Gefahren und seinen Trunksüchtigen, die Stühle und Töpfe stehlen, um sich vom Erlös den nächsten Rausch zu finanzieren. Theresa und die Kinder steigen eilig in den Reisebus zum Flughafen von Khartoum. Die Straßen sind verstopft. Menschen winken links und rechts zum Abschied. Die Reisenden erinnern sich an ihre alten Viertel, an ihre Freunde und Nachbarn, an ihre Kindheit, ihre Hochzeit und die Gründung ihrer Familie. Erinnerungen, die das Herz schwer machen. Stummes Weinen. Wie Verjagte fahren sie an Dörfern und Städten vorbei, hin und her gerissen zwischen Stolz und Abneigung. Endlich kommen sie weg von hier. Und diesmal ist es ein Abschied für immer. Ihr Leiden, ihr Kampf, der Krieg würden ein Ende haben. So viele sind gestorben, so viel haben sie geopfert, heimatlos sind sie umhergeirrt. Sie sind wütend und weinen stumm. Kosti ist nur noch Vergangenheit. Eine Sorge, ein Dorn im Fleisch, ein stummer Zeuge von allem, was gewesen ist. Endlich erreichen sie Khartoum, den internationalen Flughafen, mitten in einem Wohngebiet und fliegen los. Erinnerungen fallen von ihnen ab. Wunden schließen sich und beginnen zu heilen. Theresa und ihre Kinder fliegen nach Juba. Rahil turnt auf dem Schoß ihrer Mutter herum, freundliche Hostessen verteilen Süßigkeiten und überschütten die Kinder mit Spielsachen. Glückliche Heimreise. Theresa spielt Rahils Spielchen mit und lacht aus tiefstem Herzen. Die Jungen schauen aus dem Fenster und verlieren sich im weiten Raum. In einer Stunde sollen sie landen. Noch schweben sie in den Wolken. Die Flügel der Maschine schneiden durch sie hindurch und alles wackelt. Die Menschen halten den Atem an, wie in einem kenternden Boot, bis sich das Flugzeug stabilisiert. Sie atmen und lächeln wieder. Sogleich werden die Wolken aufs Neue umarmt. Kaum taucht die Maschine aus der einen auf, wirft sie sich der nächsten in die Arme. Sie wankt. Theresa presst Rahil an sich und drückt die Augen zu, bis hinter ihren Lidern Lichtfäden aufblitzen. Während des Landeanflugs wird der Druck auf die Ohren immer stärker. Rahil weint. Theresa umarmt sie und gibt ihr die Brust. Der Blick des Mädchens geht durchs Fenster in die Ferne. Das Flugzeug neigt sich zur Seite. Theresa sieht grün, soweit das Auge reicht. Ihre Sehnsucht breitet die Arme aus. Wie lang diese Reise gedauert hat. Die größeren Kinder starren wie gebannt aus den Fensterchen, die kleineren lärmen, schreien, machen freudige Gesten und die Erwachsenen erklären ihnen, dies sei ihr Land. In ihren Augenwinkeln glitzern Tränen wie Perlen.
Xenia Tilling las zwei Erzählungen aus dem Band »Endlose Tage am Point Zero« von Stella Gaetano aus dem Arabischen von Günther Ort. Das Buch ist im Orient Verlag erschienen. Weitere Erzählungen von Stella Gaetano in der ARD Audiothek. Diese Folge können Sie 7 Tage lang bei uns online nachhören und in unserer NDR Kultur App. Morgen, wieder um 8:30, hören Sie einen weiteren Auszug.
NDR Kultur Nachrichten.
Um 9 Uhr mit Klaas Christoffersen. Der Bahnverkehr im Norden bleibt auch heute früh noch stark eingeschränkt. Nach Angaben der Deutschen Bahn sind vor allem die Nord-Süd-Verbindungen im Fernverkehr betroffen. Aus der NDR-Nachrichtenredaktion Karen Busche.
Laut Bahn fahren auf den Strecken Hamburg-Hannover und Hamburg-Frankfurt gar keine ICE-Züge. Auf anderen Abschnitten gibt es Verspätungen. So dauert es zum Beispiel zwischen Hamburg und Berlin in beiden Richtungen etwa 20 Minuten länger. Die Bahn geht davon aus, dass die Störungen noch bis heute Nachmittag dauern werden. Am Dienstagabend war ein Blitz in einen Baum in der Nähe von Lüneburg eingeschlagen. Der Baum hat dann eine Oberleitung beschädigt. Wer heute mit dem Zug fahren will, sollte sich deshalb auf jeden Fall auf der Internetseite der Bahn informieren. Dort stehen alle betroffenen Verbindungen. Auch im Regionalverkehr gibt es heute früh Probleme. Zwischen Hannover und Uelzen fahren keine Metronomzüge, weil eine Bahn einen umgestürzten Baum gerammt hat.
In der Ukraine sind offiziellen Angaben zufolge hunderttausende Menschen zurzeit ohne Strom.